Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Machen Sie den Weg frei. Erkennen Sie nicht den Wagen?
Madam.
Wir sind beide am Ende.
Wenn Sie das glauben, warum sind Sie dann hier?
Gute Frage.
Weil wir angegriffen werden.
Die haben immerhin das sicherste Netzwerk in Großbritannien geknackt. Und jetzt sind wir auf dem Kriegspfad.
Der Premierminister betonte nochmals die öffentliche Zustimmung zum MI6, während die Opposition der Meinung ist,
dass wir ein Club völlig antiquierter Idioten sind, die einen Krieg führen, den wir nicht begreifen und unmöglich gewinnen können.
Szenen aus dem James-Bond-Film Skyfall am 6. Januar in der Free-TV-Premiere im ZDF. Nur einen Tag später ist die Fiktion tötender Profikiller als Fernsehunterhaltung abgelöst durch die Realität und wird für uns zum Reality-TV. Der französische Präsident François Hollande spricht sogar vom Krieg. Und damit begrüße ich Sie bei Radio 1 zum Medienmagazin in der Ausgabe vom 10. Januar 2015 zu einem Medienmagazin-Spezial. Ich habe dazu mir Gäste ins Studio geladen. Zum ersten Christian Mier, er ist der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Ist das für Sie Krieg, Terror, ein Attentat? Was ist es für Sie?
Also ich würde sagen, dass ein Attentat und ein Anschlag gegen die Pressefreiheit mit Begriffen wie Krieg wäre ich immer vorsichtig.
Thilo Junge, er ist freier Journalist und bekannt durch sein Online-Format Jung und Naiv. Thilo, für dich?
Ich würde Herrn Mier zustimmen, dass es ein Anschlag und ein Attentat ist. Ich glaube, wer von Krieg spricht, will Krieg führen.
Daniel Buß, freier Medienjournalist, ebenfalls im Radio 1 Medienmagazin Studio. Für dich, was ist das?
Ein Anschlag, der fühlt sich für mich aber schon als Teil einer, ich sag mal, Terroraktion an. Als Teil eines größeren ganzen Pakets, würde ich mal sagen.
Wir wollen dieses Ereignis, das nicht nur Journalisten bewegt hat, wie man auch sehr nachhaltig sehen konnte, durch die Medien bewegt, sondern die ganze Öffentlichkeit weltweit. Es gab ja Solidaritätskundgebung unter dem Stichwort Ich bin Charlie oder Wir sind Charlie in Anlehnung an die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo, die ins Kreuzfeuer genommen wurde, wie wir alle mitbekommen haben, auf sehr tödliche Weise. Und vielleicht kann man das dennoch mal ein bisschen aufeinander jetzt abstimmen. Also einerseits der französische Präsident, Krieg. Dann gibt es auch in den deutschen Medien Stimmen von Politikern, die jetzt die Vorratsdatenspeicherung wieder verlangen. Dann gibt es aber Journalistenmorde, Christian Mier, weltweit. Wie ordnet sich denn dieses Attentat, nenne ich es jetzt mal, ein weltweit?
Naja, also das Skandalöse und ich glaube das, was alle auch emotional so fürchterlich berührt, ist, dass das in Westeuropa passiert und wir eben solche Attentate als eine Organisation, die für Pressefreiheit weltweit kämpft und für verfolgte Journalisten sich einsetzt, sowas vor allen Dingen aus Ländern wie Irak, Syrien, Somalia, Pakistan kennen. Und insofern ist es sicherlich richtig, dass der Aufruhr, die emotionale Berührung hier jetzt gerade so besonders ist, weil das in Westeuropa ist, in einem Land, das eine traditionelle Demokratie ist. Und deswegen ist das auch besonders schlimm.
Aber es gibt den Hintergrund immer bei Journalistenmorden. Und hier in diesem Fall scheint es ebenso zu sein, dass man Meinungen töten will. Aus zwei Gründen. Meinung erstmal als Rache und zum zweiten Meinung töten, um Berichterstattung zu verhindern oder ähnliches, was Journalisten oder in dem Fall Satiriker zeichnen, zu verhindern, ein für alle Male als Abschreckung. Wie ordnet sich da dieser Fall ein?
Auch da ist natürlich ganz klar das Ziel, Meinung zu unterbinden, Journalismus zu unterbinden, Satire zu unterbinden, die gewissen Leuten, die eine Glaubensüberzeugung haben oder sagen, dass das eine Glaubensüberzeugung sei, widerspricht. Und in vielen Ländern, in denen wir verfolgten Journalisten im Rahmen unserer Nothilfearbeit helfen, passiert ja genau das, dass Leute eben wirklich Angst haben und eben Selbstzensur betreiben. Und das ist natürlich die Gefahr. Und ich habe die Sorge, dass das natürlich auch hier Verunsicherung bei Journalisten auslöst. Und es ist natürlich auch vollkommen berechtigt, dass das erstmal zu Verunsicherung führt.
Bleiben wir aber nochmal bei der Begriffsbestimmung. Thilo, du hast online, ich weiß nicht, ob der Begriff Shitstorm da gerechtfertigt ist, aber zumindest viel Kritik erfahren, weil du die Frage gestellt hast. Vielleicht wiederholst du die nochmal ganz kurz.
Ich habe kurz nach dem Terroranschlag, nachdem François Hollande davon gesprochen hat, dass es ein Terroranschlag ist, habe ich gefragt, was diesen Anschlag, dieses Attentat zu einem Terroranschlag macht. Und das haben viele, glaube ich, in den falschen Hals bekommen. Aber das Ziel der Frage war, was Terror ausmacht. Und Terror hat zwei Seiten. Zum einen die gewaltsame Ausübung, also der Anschlag an sich, und auf der anderen Seite die Reaktion darauf, nämlich Angst und Schrecken zu haben und Angst und Schrecken zu verbreiten. Und das war der Hintergrund des ganzen Tweets.
Ja, aber das wurde ja sehr stark kritisiert, da wurde es auch angepöbelt, getrollt. Zu diesem Phänomen kommen wir nochmal im zweiten Teil des Medienmagazins heute, aber erstmal zu den nackten Kritikvorwürfen. Wieso ist das nicht klar? Das ist doch Terror. Hier wird doch Angst und Schrecken verbreitet. Warum diese naive Frage, sage ich mal?
Ja, Angst und Schrecken wird verbreitet von den Menschen, die darauf reagieren. Und ich finde, du kannst ja vielleicht mal den de Maizière-O-Ton einspielen.
Können wir gerne machen. Also das ist Lothar de Maizière, unser Bundesinnenminister. Thomas de Maizière in einem Gespräch mit dem ZDF.
Angst ist immer schlecht. Das Wort Terror kommt aus dem Lateinischen und heißt Furcht, Angst. Terroristen wollen Furcht einflößen. Und die beste Antwort gegen Terroristen ist, dass wir keine Furcht haben. Es war doch großartig, dass in einer Situation, wo noch möglicherweise die Täter mitten in Paris waren, und sie haben ja brutal um sich geschossen, dass Hunderttausende von Parisern auf die Plätze gegangen sind und haben gesagt, wir haben keine Angst, wir sind da. Also keine Furcht haben.
Keine Furcht haben, Thilo. Das ist jetzt ein bisschen paradox. Einerseits sagt er, das ist Terror. Und Terror, haben wir gerade auch in der Definition gehört, ist eigentlich übersetzt sowas wie Furcht und Angst. Und dann nicht haben, damit löst sich der Terror ja dann plötzlich auf. Thilo?
Ja, ich verstehe deine Frage jetzt nicht.
Naja, wie definierst du für dich jetzt sozusagen deine Frage, die du provokant natürlich ins Netz geworfen hast, mit dieser de Maizière-Aussage?
Ja, der Punkt ist, dass wir nicht zum Terror, zu dem Anschlag nur beitragen sollten, indem wir Angst und Schrecken verbreiten und die ganze Zeit von diesem Ereignis sprechen, das per Live-Ticker und so weiter in die Welt tragen und die Leute mit der eigenen Angst, die man vielleicht persönlich hat, die so unberechtigt und ohne Anlass auch sein mag für konkrete Journalisten, dass man die Leute damit nicht unnötig Angst macht, weil das einfach, glaube ich, ein bedenklicher Weg ist und zu einer Gewaltspirale führt.
2005 gab es den eigentlichen Auslöser für diese Morde, kann man sagen. Die Karikaturen, die erschienen sind in einer dänischen Zeitschrift, das waren 12 Mohammed-Karikaturen. Daniel, ist für dich als jemand, der natürlich das aus abendländischer Kultur her versteht, nicht nachvollziehbar, dass wenn man im Islam Mohammed nicht zeichnen darf, dass das als Provokation empfunden wird und dann auch radikale Menschen zu Reaktionen verleitet, die dann möglicherweise eskalieren können, wie wir ja gesehen haben?
Ja, also ich kann schon nachvollziehen, dass das sozusagen die Grenzen der Belastbarkeit, was Toleranz angeht, dann auch schon erreicht. Aber es ist natürlich die Frage, ob man in einer freien Gesellschaft leben möchte oder nicht. Und die solche Taten jetzt verüben wollen, offensichtlich nicht in einer freien, sondern in einer stark regulierten, kontrollierten Gesellschaft leben. Diese Frage, ob das nun Terror war oder nicht, finde ich schon sehr interessant. Also klar, das ist jetzt eher, das wirkt jetzt so wie eine gezielte, wie ein Auftragsmord. Da wurden Leute gezielt ermordet und nicht wahllos, so wie wir das mit den Bombenattentaten etc. kennen, wo sozusagen zwar Symbole getroffen werden, aber die Leute, die dabei ums Leben kommen, dann wiederum dem Zufall überlassen sind. Ich sehe das aber dennoch, also für mich, habe ich vorhin schon gesagt, fühlt sich das nach Terrorismus an, weil es der Versuch ist, zu erziehen. Also es sollen ja vor allen Dingen, soll die Meinungsfreiheit erzogen und in Grenzen gesetzt werden. Und das ist natürlich ein symbolisches Ziel gewesen, das aber eine Strahlkraft hat, also uns ja irgendwie alle einschränken soll. Und das ist für mich schon Terrorismus, also dieses, so eine Ideologie einer Gesellschaft aufzudrücken, was damit passiert, und Menschen in die Schranken, also vor allen Dingen geistig in die Schranken zu setzen, das ist für mich schon Terror.
Aber nochmal, das Ziel von diesem Anschlag ist es, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und ich finde die interessante Reaktion, wie die Medien reagiert haben und wie die Bevölkerungen in den ganzen Ländern reagiert haben, sehr beachtlich. Nämlich auf der einen Seite haben die Bevölkerung in Massen, in Tausenden, Abertausenden sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, fuck you guys, wir haben keine Angst. Und auf der anderen Seite sagen die Medien von sich, also geben Redaktionen Meinungsstücke raus, Kommentare raus, wo gesagt wird, wir haben Angst. Und ich glaube, es wird vielleicht nicht ganz verstanden, dass das auch ein Ziel dieser Menschen, dieser Unmenschen war, die diese Anschläge verübt haben, dass die Redaktionen, dass die Journalisten, die sich mit Charlie Hebdo solidarisieren, gleichzeitig sagen, ja, wir haben Angst, weil das ein Ziel dieser Menschen war.
Ja, aber was das verstärkt hat, ist ja sicher, dass sozusagen, also klassischerweise bei Anschlägen, bei Terrorismus funktionieren Journalisten, Korrespondenten funktionieren, Nachrichtenorganisationen, Nachrichtenagenturen, Nachrichtenredaktionen funktionieren. Jetzt war aber die Besonderheit, das Ziel dieser Aktion, dieses Terrors auch die eigene Profession, die eigene Zunft war, sodass sozusagen dieses Solidarisieren, das haben Journalisten persönlich genommen, was da passiert ist. Und jetzt über sozusagen den Bürger hinaus, der Journalismus wurde angegriffen und das hat sich dann natürlich nochmal verstärkt. Und das hat man natürlich in auch Überreaktionen der Medien dann gesehen.
Dazu kommen wir im zweiten Teil des Medienmagazins. Ich möchte nochmal kurz eine Rückblende machen. Ich sagte ja, 2005 nahm dieser Karikaturenstreit seinen Anfang mit Kurt Westergaard. Ihn konnte Lenny Klotzikas 2010 interviewen. Ich habe nochmal im Archiv nachgesehen und eine Passage rausgenommen, wo er einen sehr wichtigen Aspekt genannt hatte, nämlich nicht, was wir alle kennen von Kurt Tucholsky, Satire darf alles, sondern was ist hier eigentlich zuerst da gewesen? Erst die Satire und dann der Satire-Gegenstand? Hören wir ihn mal.
Bevor man Satire macht, dann muss man ja immer meiner Meinung nach eine Provokation erleben. Und ich versuche auf friedliche Weise mit Muslimen zu sprechen, aber es ist sehr schwierig. Also ich bin stigmatisiert. Man will mit mir nicht sprechen. Ich möchte gern mit den Muslimen sprechen, aber es ist nicht möglich zurzeit. Ich wollte erklären, dass ich kein Problem mit anderen Religionen habe. Ich habe keine Religion selbst. Und ich würde immer dafür kämpfen, dass Leute ihre Religion in Frieden haben können. So, ich habe kein Problem. Aber ich habe ja nur Problem mit diesem Variant Islam, also der, was wir nennen, der Islamismus. Also die Terroristen als spiritueller Ammunition und Sprengstoff.
Wenn Sie sagen, dass Sie mit den Muslimen nicht sprechen können, dann sind es doch nicht die Muslime. Gibt es da nicht liberale Muslime, mit denen Sie darüber sprechen konnten?
Ja, es gibt doch tolerante Muslime, absolut. Aber was enttäuscht mich am meisten, glaube ich, ist, dass ich von meiner eigenen Klasse, man kann sie vielleicht die intellektuelle, kreative Klasse nennen, das habe ich sehr, sehr kleine Sympathie oder Solidarität bekommen. Und das ist, das ist ein Problem, glaube ich. Also diese Leute, sie sind ja sehr von der Äußerungsfreiheit sehr auch abhängig. Also sie leben davon. Sie schreiben Bücher, sie publiziert und machen Filme und sowas. Aber keine Unterstützung praktisch. Vielleicht wollen Sie, betrachteten Sie die Muslimen als eine gedrohte Minderheit. Aber das ist ja nicht das ist ja nicht die Wirklichkeit. Also in Dänemark haben wir 200.000 Muslimen und sie haben viele Kräfte und sie können sich auch äußern und ich möchte gern mit Ihnen sprechen, aber das ist nicht möglich.
Wie gesagt, das war 2010. In einem Interview anschließend wurde ihm der M100 Medienpreis verliehen. Und auch damals war schon diese Preisverleihung nur mit einer hohen Polizeieskorte möglich. Er ist ständig unter Polizeischutz und meinte, wenn Obama mal zu ihm nach Hause käme, dann würde er sich sicher fühlen. Also das zeigt, mit welchem Aufwand auch dieser dänische Karikaturist geschützt wird. Das vollständige Interview im Podcast von dieser Sendung, beziehungsweise jetzt schon auf meinem Blog. Ich habe den Link dorthin getwittert unter twitter.com/medienmagazin. Aber vielleicht dennoch nochmal, damit wir auch so ein bisschen verstehen, wieso Charlie Hebdo so in das Kreuzfeuer, muss man hier in diesem Fall sagen, islamistischer, radikaler Terroristen und Attentäter gekommen ist. Die Satire spielt in Frankreich offenbar eine ganz andere Rolle als hier in Deutschland oder zumindest eine stärkere Rolle. Titanic und Eulenspiegel haben nicht diese provokante Wirkung. Sie sind eher vielleicht zu verstehen mit einem meinungsstarken Humorblatt im besten Sinne. Und ich fragte Lutz Meyer, ehemaliger Paris-Korrespondent der Financial Times Deutschland und jetziger Medienjournalist bei stern.de, wie er die Situation in Frankreich bezüglich der Satire einschätzt.
Das ist in der Tat so, dass die Satire in Frankreich eine wichtige Rolle für den gesellschaftlichen Diskurs hat und sicherlich auch eine, die wichtiger ist als in Deutschland. Charlie Hebdo, das kommt so daher wie ein Witzblatt, dem es nur um Witze geht. Für die Leute, die das lesen, hat es eine total wichtige Rolle. Für die Leute, die sich drüber ärgern, auch. Und besonders für die Leute, die das machen, die sehr politische Denker sind und ihre Satire auch immer als Stachel verstehen. Es geht aber vielleicht ein bisschen in die Richtung und man kann sich an den Simplicissimus in der Weimarer Republik oder in der Kaiserzeit erinnern, wo auch Humor so eine politische Funktion hatte. Dazu kommt das politische Bewusstsein der Redakteure und Karikaturisten kommt noch dazu. Die wollen viel stärker in den politischen Diskurs eingreifen und die werden von ihren Lesern auch so verstanden. Und die Politiker, ja, oder die Mächtigen, nicht nur die Politiker, die ärgern sich viel stärker drüber. Andererseits haben die auch die Möglichkeit, das abzutun und zu sagen, ist ja nur Witz, ist ja nur Satire. Deswegen können die Humorleute oder die Humorjournalisten sich vielleicht eine größere Freiheit und eine größere Frechheit zutrauen gegenüber den Mächtigen, als das die ernsthaften Journalisten im Land tun.
Das war die Einschätzung von Lutz Meyer, Medienjournalist bei stern.de und ehemaliger Paris-Korrespondent von FTD. Das vollständige Interview können Sie dann ebenfalls im Podcast nachhören. Jetzt erstmal vor dem Service noch ein bisschen Musik und wir bleiben bei diesem Medienmagazin Spezial bei diesem Thema und gucken auch, wie sich die deutschen Medien und auch vielleicht die französischen Medien bei diesen Anschlägen bzw. Geiselnahmen verhalten haben.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Jetzt noch ein bisschen Samba, a little Samba. Und dann sprechen wir über die mediale Wirkung der Anschläge von Paris und drumherum in Frankreich generell. Radio 1 mit dem Medienmagazin vom 10. Januar 2015. Nur wenige Tage nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift, die wöchentliche Charlie Hebdo. Im Studio bei mir der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mier. Dann Thilo Jung als Onliner und freier Journalist unterwegs. Daniel Buß, ebenfalls Medienjournalist, zu lesen auch ja, in der Taz zum Beispiel, auch zu sehen beim Medienmagazin des Norddeutschen Rundfunks. Und dann ist auch noch dazu gekommen der Cutter, Produzent, Kameramann von Thilo Jung, Alex Theiler, der auch gern noch eine, ja, sagen wir mal ruhig, Erfahrung mit reingeben möchte in diese Diskussion. Aber zuerst erstmal, Christian Mier, Sie hatten sich während der Runde schon fast äußern wollen, dann gab es den Verkehrsservice und wir mussten kurz unterbrechen. Es geht nochmal um die Tatsache, dass Journalisten über Journalisten berichten. Das ist ja in diesem Magazin ständig so. Seit über 17 Jahren machen wir das an dieser Stelle und haben natürlich eine gewisse Sensibilität inzwischen dafür bekommen. Ich versuche möglichst neutral, distanziert über diesen Berufsstand zu berichten und auch die Empörung rauszunehmen, wenn Sie zum Beispiel als Reporter ohne Grenzen alljährlich immer die Liste der getöteten Journalisten weltweit verbreiten, wo ich sage, was sind denn Journalisten besser als alle anderen Toten von Konflikten? Dann höre ich natürlich immer, weil hier auch die Meinungsfreiheit getötet werden soll und dadurch kriegt es eben diese besondere Relevanz. Und aber dennoch, Sie haben das jetzt auch beobachtet, merken Sie, dass Journalisten nicht gut über sich selbst, über die eigene Zunft berichten können gerade?
Also zunächst mal möchte ich natürlich nicht sagen, dass getötete Journalisten besser sind als irgendwie andere Menschen. Nur sozusagen das Anliegen der Organisation Reporter ohne Grenzen ist nun mal, sich um Journalisten zu kümmern und Pressefreiheit. Insofern das vielleicht einfach nochmal zur Klarstellung. Aber natürlich ist es gerade, glaube ich, vielleicht sozusagen an der einen Stelle sicherlich auch eine Grenzüberschreitung in Sachen Unabhängigkeit von Journalisten zu beobachten. Andererseits ist die aber auch nur gut zu verstehen und nachzuvollziehen, weil dieser Anschlag oder diese Terrorattentat auf Charlie Hebdo, wie auch immer wir das am Ende nennen, eben nicht nur ein Anschlag auf Charlie Hebdo war, sondern eben ganz bewusst auf Charlie Hebdo als ein Symbol für Pressefreiheit, für ein Medium, was sich auch immer wieder in Frankreich, aber auch global sehr aus dem Fenster gelehnt hat, für Unabhängigkeit, für Provokation. Und insofern ist der Journalismus im Kern getroffen und der Journalismus als Ganzes. Und insofern, denke ich, ist auch diese Empörung von allen Journalisten nachvollziehbar, weil genau der Journalismus als Ganzes gemeint war.
Ist das, was Charlie Hebdo gemacht hat, wir haben kurz Lutz Meier gehört, als Paris-Korrespondent, der mittendrin in dem kulturellen Umfeld ja war, ist das, würden Sie das teilen, als jemand, der ja die deutsche Fraktion leitet einer französischen Organisation?
Ja, also das würde ich schon sehr stark sagen. Wir sind ja hier das Berliner Büro, die deutsche Sektion, und unser internationales Büro ist in Paris, und wir haben tatsächlich auch bei uns in der internationalen Organisation manchmal Debatten über Humor, über andere Emotionalität bei Kampagnen, Sprache, wie man Dinge kommuniziert, und da würde ich ganz klar unterstreichen, da hat Humor, da hat Emotionalität eine ganz andere Bedeutung, als das bei uns in Deutschland hat.
Sind das Journalistenkollegen eigentlich? Kann man das tatsächlich so knallhart sagen?
Also ich würde, Satire ist eine Meinungsäußerung und Satire findet in Medien statt, und insofern würde ich sagen, das sind Journalistenkollegen, ja.
Gut, Daniel Buest, du hast dich damit beschäftigt, wie gerade Journalisten eben über diese Journalistenmorde berichtet haben. Ist dir da eine besondere These aufgefallen? Kann man das zugespitzt vielleicht so formulieren? Sehr hektisch, sehr alarmistisch oder eher besonnen?
Naja, also ich glaube, dass im Großen und Ganzen das sehr routiniert ablief. Das sind ja auch routinierte Abläufe, die da tatsächlich dann abgefahren und abgespult werden. Also wie gesagt, Journalisten funktionieren in solchen Fällen, nur dass es die Besonderheit gab, dass eben die eigene Zunft Ziel der Aktion war, des Attentats, des Anschlags, und deswegen noch mal ein bisschen mehr, sagen wir mal, Drive reinkam in die Geschichte. Und ich habe schon den Eindruck, dass es da die ein oder andere Übersprungshandlung gab. Also wenn man sich anschaut, Tagesschau.de hatte einen Livestream sogar betitelt als sehen Sie die Verfolgungsjagd in Paris hier live im Livestream. Da wurde also unkommentiert aus einem Auto, einer Nachrichtenagentur. Nachrichtenagenturjournalisten hatten offensichtlich ein Smartphone dabei. Das war auch ein großer Beweis dafür, dass Mobilfunk in Frankreich offensichtlich funktioniert. Der Erkenntnisgewinn dieser Bilder war mau, wie ich finde, zum Glück mau. Ich will mir nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn unter der Marke Tagesschau plötzlich Leute erschossen wurden live.
Na, was sagt denn die Tagesschau? Was du dir vorstellst, ist vielleicht gar nicht so wichtig.
Das stimmt. Ich habe auch dort nachgefragt und die Chefredaktion dort teilt mit, naja, man macht schon einen Unterschied, ob man nun ein Fernsehprogramm gestaltet oder ob man Streams ins Netz stellt. Die Argumentation ist, im Internet wählt sich jemand sehr bewusst einen Livestream aus, im Fernsehen möchte man das Ganze moderiert und eingeordnet haben.
Gut, da sind die Bilder ja bei Phoenix auch gelaufen und nicht so sonderlich eingeordnet worden, sondern man wusste ja im Studio selber nicht, was man da sah. Ne? Also man sah immer nur die Scheibenwischer der Autos und Regen und Polizeieskorten, die mal den Konvoi gestoppt haben und dann wieder weiter durchließen.
Ja, der Erkenntnisgewinn dieser Bilder war, wie gesagt, eben tatsächlich sehr mau. Ich finde, das muss alles nicht sein. Das hat so amerikanische Züge, zu Verfolgungsjagden live zu zeigen. Das würde ich bei den privaten Fernsehkanälen unter dem Stichwort Sensationslust und Quotenlust noch verstehen, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen da jetzt offensichtlich mit einsteigt. Das führe ich schon darauf zurück, dass da ein gemeinsamer, quasi so eine gemeinsame Jagd gab. Wir wollen jetzt, also auch wir Journalisten wollen, dass die Leute, die das in Paris gemacht haben, jetzt möglichst schnell gefunden werden, weil wir eben auch Angst haben.
Aber das ist ja halt nicht unsere Aufgabe und wir tragen halt zu diesem Terrorporn bei. Also ich fand besonders katastrophal die ganze Live-Ticker-Debatte, wo sich alle paar Minuten auch immer wieder widersprochen wurde und Meldungen korrigiert wurden, wo Meldungen sich auf andere Meldungen, auf unverifizierte Meldungen konzentriert wurde. Das Problem ist gerade bei solchen Großereignissen, dass man erst nach ein paar Tagen, glaube ich, wirklich sagen kann, was passiert ist. Aber es wird genau das Gegenteil gemacht, nämlich sofort alles, was man hört oder von einem Polizisten gesagt bekommt oder was man irgendwie auf der Straße hört, sofort weiterzugeben. Gerüchte werden verbreitet, anstatt sich journalistisch auf die Arbeit zu konzentrieren und Fakten zu
suchen. Ja, und das hat offensichtlich sogar die Nachrichtenagenturen erreicht, muss man sagen. Ganz kurz, Jörg, wir hatten ja auch gestern versucht, den Informationsstand mal punktuell festzuhalten und eine Viertelstunde in den Nachrichtenagenturen gewühlt und uns ist nicht wirklich gelungen, den Informationsstand sauber aufzuarbeiten.
Beziehungsweise gab es Widersprüchlichkeiten bei Phoenix und Beispiel, die Laufschrift signalisierte, der Innenminister dementiert Tote und der Sprecher, der Präsentator der Meldung sagte immer noch, es gebe zwei Tote und wir können uns mal anhören, wie das im ZDF sogar während einer Live-Schalte noch, wie ich finde, ziemlich peinlich dann korrigiert wurde.
Über die Geiseln hört man, aber das ist eine einzige Quelle, dass 4 Geiseln getötet worden sind. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das ist eine französische, seriöse Nachrichtenagentur, aber es ist die einzige und normalerweise, so war das auch die letzten Tage, da ist doch die eine Meldung nach der anderen gekommen. Wir haben im Moment noch nicht die Zeit gehabt, bei der Polizei anzurufen, wenn sie das überhaupt sagen. Also ich bin sehr skeptisch, ob das stimmt. Auf alle Fälle muss man noch vorsichtig mit der Meldung umgehen. Norman?
Bitte.
Also wir hören im Moment, dass mehrere Quellen das melden. In der Tat sollen 4 Geiseln getötet worden sein. Und das ist natürlich der schlimmstmögliche Zustand. Denn es war ja diese Erpressung des Geiselnehmers, der getötet worden ist. Er hat gesagt, wenn gestürmt wird in Dammartin, dann möchte er Geiseln töten. Aber wir haben eben auch gehört, dass viele Geiseln sich befreien konnten. Nichtsdestotrotz, 4 Geiseln sind tot. 3 sind bestätigt.
3 tote Geiseln, das alles sind dann nochmal schlimme Nachrichten am Ende dieses ereignisreichen Tages.
Muss man denn im tatsächlich Minutentakt die Toten zählen? Ist das wichtig, Christian Mier?
Also ich würde sagen, das zeigt ja leider auf eine traurig absurde Art und Weise, dass das, denke ich, nicht sein muss, weil ich glaube, eine wesentliche Grundfunktion des Journalismus ist ja Einordnung von Informationen, Kontextualisierung von Informationen. Ich habe selber auch als Auslandskorrespondent gearbeitet und kenne dadurch auch viele, viele Auslandskorrespondenten, die fürs Fernsehen arbeiten. Und das Schlimme ist, man kommt ja nicht zum Recherchieren in solchen Krisensituationen, in so einer Konfliktsituation, zeigt sich, wie wichtig eigentlich das wäre, dass man auch zwischendurch mal Zeit hat zum Recherchieren und solche Live-Schalten haben ja, wenn man es mal auf den Punkt bringt, eigentlich null Informationsgewinn. Das ist eine Anteilnahme an Informationshäppchen, die uneingeordnet, unsortiert, unkontextualisiert sind und das ist eine absurde Berichterstattung und ein Druck, den sich da Medien selber machen, den sie, glaube ich, nicht brauchen und was letztlich aber vielleicht auch dazu beiträgt, dass manche Medien eben leider auch oder die Medien als Ganze manchmal in einer Glaubwürdigkeitskrise leider sind.
Also für mich stellte sich das als Überforderung dar, dass man mit vielen verschiedenen Informationsquellen jonglieren musste, Live-Schalten aufbauen musste und im Prinzip das nicht trainiert hat mehr.
Sie mussten, Jörg, aber sie mussten es ja nicht.
Naja doch, das ist ja der Job dann für bei solchem Ereignis, denke ich schon, einen gewissen Aktualitätsstand zu transportieren und nicht nur einzuordnen.
Aber da würde ich nicht den Journalisten einen Vorwurf machen, da würde ich dem Programmplaner den Vorwurf machen.
Naja, es geht jetzt gar nicht um Vorwürfe, ich konstatiere nur, also für mich war das, also wäre es jetzt der Golfkrieg gewesen, wäre jetzt wahrscheinlich beim Tag 5 jetzt das Team eingespielt gewesen, um auch solche Situationen, die Improvisation verlangen, richtig über die Bühne zu bringen. Ich hatte das wirklich das Gefühl, hier wurde on-air live geübt. Für einen Fall, den man lange nicht hatte, glücklicherweise. Aber hier wird man sich sicherlich auch in den Medienhäusern doch so einige Gedanken machen müssen, ob man denn zum Beispiel bei Spiegel Online 2 Stunden lang die Seite nicht erneuert. Was passiert ist, da wurde eben auch der Stand von 14 Uhr noch was auf Seite 1 gezeigt und es war bereits 16.45 Uhr und die Ereignisse haben sich da gar überschlagen. Also nicht nur die öffentlich-rechtlichen Medien oder auch die kommerziellen Medien, die auch teilweise stümperhaft gearbeitet haben, indem sie tatsächlich gesagt haben, es ist so, obwohl man hätte sagen müssen, mutmaßlicher Täter zum Beispiel. Die Bild-Zeitung hat auf der Seite 1 am Tag danach den Getöteten oder den gerade im Begriff zu sein, getötet zu werden, Polizisten nicht verpixelt. Also hier wurden richtig handwerkliche Fehler gemacht. Hier wurden auch die mutmaßlichen Täter nicht durchweg mit einem abgekürzten Nachnamen zum Beispiel gekennzeichnet, was ja erstmal Pflicht ist, zumindest in Deutschland, wenn ich das richtig weiß, dass man hier auch Täter möglicherweise schützt und sie auch Opfer sein können.
Ja, man hat sie vogelfrei gemacht. Und das ist halt wieder der Punkt, den wir vorhin angesprochen hatten, die Reaktion. Und ich finde, die Massenmedien haben fragwürdig reagiert, indem sie halt aufgeregt waren, sich quasi teilweise unter Panik gesetzt haben und dadurch kommt halt diese Arbeit, dieses Ergebnis zustande, anstatt genau das Gegenteil zu machen, ruhig zu bleiben und jetzt erst recht gewissenhaft die Leute zu informieren.
Ja, dazu würde ich gerne mal eine Beobachtung.
Alex Theiler ist das jetzt.
Und zwar während des Interviews, während des Anschlags saß ich in Hamburg und habe ein Interview geführt mit einem Afghanistan-Soldaten, also einem deutschen Soldaten, der in Afghanistan war. Und wir haben über seine posttraumatische Belastungsstörung gesprochen. Danach habe ich mir ein paar mehr Gedanken darüber gemacht im Zug, also mit der Information, dass jetzt gerade der Anschlag war. Und habe überlegt, was kommt eigentlich raus bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, und zwar Kontrollverlust und Kontrollzwang. Und ich glaube, das ist genau das, was man im Moment beobachten kann. Dass einfach total unkontrolliert versucht wird, Herr der Lage zu werden, aber im Endeffekt man nur durchgehend von den eigenen Emotionen überwältigt wird.
Christian Mier, Sie nickten gerade, zustimmt.
Na, das würde ich so.
Ist schon also, zugespitzt.
Das würde ich jetzt so der Zuspitzung, glaube ich, auch nicht unterschreiben. Insgesamt habe ich schon das Gefühl, sozusagen, dass ich auch sozusagen informiert war und dass jetzt nicht alle sozusagen in der Pauschalität sozusagen immer nur schief berichtet waren, nur emotional. Ich würde auch sagen, dieser Tagesschau-Aufmacher mit der Banderole, bei aller Empathie, die ich da verstehen kann, das war sicherlich eine Überschreitung, weil eben die Tagesschau nicht Report ohne Grenzen ist, um es mal so zu spitzen, mal Report ohne Grenzen. Unsere Aufgabe ist es natürlich auch, solche Emotionen aufzugreifen und zu kanalisieren. Und das würde ich einfach dazu sagen wollen.
Ich greife mal kurz Twitter auf. Robin Dabas sagt, was denn nun? Ständige Aktualisierung, gegebenenfalls mit Fehlern oder Warten auf gesicherte Info und dann erst aktualisieren?
Das kann doch gar keine Frage sein.
Doch, es ist hier eine Frage.
Ja, aber das ist einfach, für Journalisten darf das doch gar keine Frage sein. Also sonst ist ja kein Journalismus mehr. Dann können wir einfach das alles Twitter überlassen und die Gerüchte sich verbreiten lassen.
Daniel, du hast diesen ganzen Aspekt auch noch unter einer sehr provokanten These begutachtet. Ich habe das formuliert, die Tötung von Journalisten ist die höchste Form des Trollens. Das ist ja, erstmal, man muss das erstmal runterschlucken. Ich gebe zu, das ist.
Deine These, aber ja, wenn man das sehr, sehr nüchtern analysiert, kann man da.
Hier geht es um Rache, hier geht es um Verhinderung von. Hier geht es um Bestrafung auch und um Abschreckung. Und die einfachsten Trolle pöbeln nur im Netz. Es gibt auch verbale Äußerungen, die den Tod fordern. Da ist man sich nicht zu schade. Es ist eine Straftat, wenn ich richtig informiert bin. Aber es gibt auch so Meinungsäußerungen, die darunter sind. Thilo ist ein gern gewähltes Opfer, jetzt in Anführungszeichen. Aber nehmen wir jetzt mal deine Beobachtung, Daniel.
Ja, also letztlich der Zusammenhang lässt sich da natürlich schwerlich herstellen. Es gibt so eine Kultur, die sich jetzt verbreitet, letztlich des Trollens, das versucht wird, sehr massiv Medien einzuschränken, indem über sozusagen eine Masse von Kommentaren, die in eine Richtung gehen und die vor allen Dingen sehr beleidigend und pöbelnd sind und sich auch logischen Argumenten entziehen, eine Berichterstattung eingeschränkt werden soll.
Bisschen, dass, ne, die Kommentarspalten geschlossen werden und damit also auch keine Kommunikation, ja, mehr möglich ist.
Das ist eine der Konsequenz, die einige Medien tatsächlich ziehen, dass sie sozusagen die Kommentarfunktion teilweise deaktivieren oder dann nur noch moderativ öffnen. Eine andere ist, dass Journalisten auch zurücktrollen, also sich nicht mehr alles gefallen lassen. Da sind wir jetzt nicht in dem Bereich, in dem wir uns sozusagen Paris bewegt haben. Das trifft jetzt eher die Berichterstattung rund um Russland, Ukraine etc. zu oder Stichwort Pegida, da trifft das zu, aber dass Journalisten da auch ein Selbstbewusstsein entwickeln und ich sag mal auch zurückgeben, nicht nur zurückargumentieren, sondern es beim 10. Mal mit Links auf, dieses haben wir berichtet, das haben wir gemacht, dann auch anfangen, ironisch dagegen zu halten, also tatsächlich zurück zu trollen und Interessant fand ich die Beobachtung jetzt mit Paris, dass einzelne Journalisten tatsächlich, wann immer Kritik aufkam, angefangen haben, zurückzutrollen. Also mir ging das so mit einem Mitarbeiter der Bild-Zeitung. Das war ein ähnlicher Vorwurf, den auch Thilo getroffen hat. Der kannst du ja gleich nochmal selbst erzählen. Jedenfalls der Vorwurf war, ist doch bequem da in Berlin auf der Couch. So nach dem Motto, ihr seid nicht mit vorne dabei jetzt in Paris bei der Verfolgungsjagd. Haltet euch da mal besser raus. Das ist auch so ein pauschales Abbügeln der
Kritik. Von Medienkritik, ja, genau.
Finde ich schon.
Thilo, weil wir gleich an die 19 Uhr Marke kommen, noch ganz kurz vielleicht ein pointiertes Statement aus deiner Sicht?
Nee, ich fand gerade den Punkt, den Daniel gebracht hat, zu den Trollen und der Reaktion, dass Journalisten auch zurücktrollen, da ist das beste Beispiel einfach die Titanic gewesen. Wie die Titanic Redaktion auf diesen Anschlag reagiert hat. Ich fand, das war die beste Reaktion dieser Woche. Nämlich zu sagen, die haben den Mittelfinger gehoben und haben gesagt, ihr könnt uns mal, also ihr könnt herkommen und uns auch umbringen.
Ja, hier sind vor allen Dingen auch die
wir Leute von keine der
Lügenpresse
Angst.
Da und hier kann man gleich also auch die Lügenpresse mit.
Ja, aber sie haben gezeigt, dass sie sich nicht einschüchtern lassen und dass sie keine Angst haben.
Du hast noch einen Ausschnitt mitgebracht von Jon Stewart, vielleicht kannst du den kurz übersetzen.
Ja, Jon Stewart hat ja am Mittwoch in seinem Eingangsstatement auch was zu dem Anschlag gesagt und hat am Ende, fand ich, das richtige Resümee und das richtige Resümee gebracht.
Übersetzen mal ganz kurz. Wir hören uns den erstmal an.
Okay.
Is not to make sense of this because there is no sense to be made of this. Our goal, as it is always, is to keep going. Keep calm and carry on, or whatever version of that saying is in your dorm room.
Ja, Thilo, jetzt bist du gefordert als alter Jon Stewart-Fan.
Er sagt natürlich, dass wir uns nicht daran verheddern sollen, Sinn in völligen Unsinn zu suchen, Sinn in Unmenschlichkeit zu suchen. Das kann man teilweise nicht tun. Und auf der anderen Seite, und das ist auch meine Botschaft, anstatt nervös und empört und in Panik zu geraten, müssen wir ruhig bleiben und weitermachen.
Das ist vielleicht die wirklich wichtigste Erkenntnis aus dem ganzen, ich nenne es dann doch mal Alarmismus der letzten Tage und das Reality-TV, was wir dort sehen konnten. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern. Zum einen Christian Mier, er ist der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Thilo Jung, gerade zum Schluss noch gehört, eher den Online-Medien zugeneigt.
Krautreporter.de
zum Beispiel, genau, mit seinem Producer, Kameramann, Cutter, Alex Theiler und Daniel Buß, ebenfalls freier Medienjournalist wie ich. Und wir haben versucht, dieses unfassbare Ereignis ein bisschen zu versachlichen und uns in die Vogelperspektive zu begeben.
Radio 1.
Und damit zum angekündigten Podcast Bonustrack. Das Interview mit Lutz Meier. Er ist Medienjournalist für stern.de mit Meiers Medienblog. Früher als Reporter, Korrespondent der Financial Times Deutschland auch 5 Jahre in Paris. Und ich fragte ihn, ob Charlie Hebdo vergleichbar sei mit Titanic oder Eulenspiegel in der satirischen Schärfe und Wirkung oder ob sie einfach nur eine Wochenzeitschrift ist, in Anführungszeichen, für Cartoons.
Charlie Hebdo kann man nicht völlig vergleichen mit so deutschen Satireblättern, ganz einfach, weil die Satire und die Satirepresse in Frankreich eine völlig andere Funktion hat als in Deutschland. Sehr bekannt ist ja zum Beispiel die Wochenzeitung Le Canard Enchaîné, die schon mehr Minister gestürzt hat als jede andere Publikation in Frankreich und bekannt ist für ihre Skandalaufdeckungen. Aber ein Satireblatt ist, in Frankreich hat es aber gleichzeitig so ein bisschen die Funktion wie der Spiegel in Deutschland. Also jeder Politiker, der irgendwelche Informationen hat, steckt sie der Satirezeitung Canard Enchaîné. Und dass die Satirepresse in Frankreich eine andere Funktion hat, das liegt einfach daran, dass die etablierte Presse sich nicht so gern die Hände schmutzig macht mit Skandalen und nicht so gerne die etablierte Politik oder die Unternehmen provoziert, weil sich doch die Journalisten in Frankreich von der etablierten Presse sehr viel stärker als Angehörige, sagen wir mal, ein und derselben Elite fühlen. Was jetzt Charlie Hebdo betrifft, ist das nicht ganz so wie Canard Enchaîné. Charlie Hebdo, wenn man das sieht, kommt noch so ein bisschen anarchistischer und, sagen wir mal, nach deutschem Verständnis auf den ersten Blick unseriöser daher als Le Canard Enchaîné. Da ist dann vorne eine große Zeichnung drauf. Die haben meist einen relativ ätzenden, plakativen Humor und kommen auch sehr fröhlich daher. Also das sieht dann vielleicht schon auf den ersten Blick aus wie ein Titanic. Aber auch da muss man sagen, die Leute, die das gegründet haben oder vielmehr wieder gegründet haben, sind Leute, die sehr politisch denken und die auch für ihr Blatt eine eminent wichtige politische Funktion sehen. Also zusammenfassend muss man sagen, die Satirepresse in Frankreich hat viel stärker eine wirklich eminent politische Funktion als die in Deutschland. Und gleichzeitig ist Charlie Hebdo schon ganz lange ein Blatt gewesen, das sich politisch versteht, das seine Witze als politische Waffe begreift. Der Vorgänger von Charlie Hebdo wurde auch mal unter, kurz nach de Gaulle, unter Pompidou verboten, wegen einer satirischen Zeile, die zum Tod von Charles de Gaulle gemacht haben. Also das illustriert vielleicht, wie wichtig und ernst dieses Blatt genommen wird, obwohl mehr oder weniger nur Witze drinstehen.
Also kann man schon sagen, dass die Satire in Frankreich eher als in Deutschland den gesellschaftlichen Diskurs anregt, verstärkt und beeinflusst?
Das ist in der Tat so, dass die Satire in Frankreich eine wichtige Rolle für den gesellschaftlichen Diskurs hat und sicherlich auch eine, die wichtiger ist als in Deutschland. Charlie Hebdo, das kommt so daher wie ein Witzblatt, dem es nur um Witze geht. Für die Leute, die das lesen, hat es eine total wichtige Rolle. Für die Leute, die sich drüber ärgern, auch. Und besonders für die Leute, die das machen, die sehr politische Denker sind und ihre Satire auch immer als Stachel verstehen. Es geht aber vielleicht ein bisschen in die Richtung und man kann sich an den Simplicissimus in der Weimarer Republik oder in der Kaiserzeit erinnern, wo auch Humor so eine politische Funktion hatte. Dazu kommt das politische Bewusstsein der Redakteure und Karikaturisten, kommt noch dazu. Die wollen viel stärker in den politischen Diskurs eingreifen und die werden von ihren Lesern auch so verstanden. Und die Politiker, ja, oder die Mächtigen, nicht nur die Politiker, die ärgern sich viel stärker drüber. Andererseits haben die auch die Möglichkeit, das abzutun und zu sagen, ist ja nur Witz, ist ja nur Satire. Deswegen können die Humorleute oder die Humorjournalisten sich vielleicht eine größere Freiheit und eine größere Frechheit zutrauen gegenüber den Mächtigen, als dass die ernsthaften Journalisten im Land tun.
Nun gab es ja einen weiteren Umstand, dass auch noch am Tage der Morde ein Buch erschien mit dem Titel Unterwerfung, in dem gesellschaftliche Entwicklung hochgerechnet wird. Was wäre, wenn ein Moslem Präsident würde? Und dass der Buchautor Ülbeck als Titelbild erschien. Es gab 2011 den Brandanschlag auf Charlie Hebdo, der mit Mohammed-Karikaturen in Zusammenhang gebracht wurde. Ist Charlie Hebdo möglicherweise bewusst über Grenzen gegangen? Ist Frankreich mit Spannungen aufgeladener als Deutschland?
Wenn die Frage ist, ist Charlie Hebdo bewusst über Grenzen gegangen, muss man natürlich sagen, ja. Auch ist Frankreich natürlich mit Spannungen aufgeladener als in Deutschland. Trotzdem kann man auf keinen Fall sagen, dass Charlie Hebdo zu weit gegangen ist, denn das ist ja gerade das Programm von Satire und von einer Publikation wie Charlie Hebdo, die Möglichkeiten der Pressefreiheit auszureizen. Dazu kommt, dass es den Autoren und den Herausgebern von Charlie Hebdo nie um antimuslimische Stimmung oder um plumpe Islamkritik, wie das heutzutage gern genannt wird, gegangen ist, sondern es geht ihnen einfach um diese Frechheit gegenüber Leuten, die empfindlich sind. Und frech zu sein gegenüber Leuten, die empfindlich reagieren, macht natürlich besonderen Spaß. Aber Charlie Hebdo, das sind welche, die gegenüber allen Religionen sich gerne lustig gemacht haben und das wiederholt schon getan haben. Einer der Autoren von Charlie Hebdo hat mal gesagt, böse Zeichnungen über Christen zu machen, ist viel einfacher über andere Religionen. Damit hat er darauf angespielt, dass das natürlich auch ein Tabu der französischen Gesellschaft ist, alle Religionen gleich ernst zu nehmen, beziehungsweise als Satireblatt alle gleich unernst zu nehmen. Aus Angst davor, irgendwelche gesellschaftlichen Tabus zu verletzen. Den Autoren und Leuten von Charlie Hebdo ging es dabei immer um die Freiheit und die Grenzen der Freiheit auch auszutesten und das nicht aus einem politischen Standpunkt heraus, der den Islam ablehnt, sondern aus einem politischen Standpunkt heraus, der klar links, republikanisch, libertär in einer sehr französischen Tradition steht. Der französische Staat und die französische Gesellschaft, der französische Republikanismus versteht sich ja seit der Revolution als laizistisch. Das bedeutet, Religionen haben sich nicht in die gesellschaftliche Sphäre einzumischen. Das ist was von allen Religionen in der französischen Gesellschaft immer wieder in Frage gestellt wird und wogegen gerade die Linke und die linken Republikaner dann gerne Stellung beziehen und sich als Verteidiger des französischen Laizismus verstehen. Und die Herausgeber von Charlie Hebdo sind linke, libertäre, bisschen anarchistisch gesinnte Geister, die mit diesem antimuslimischen nichts am Hut haben, wie es zum Beispiel von Marine Le Pen und dem rechtsradikalen Front National vertreten wird. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass Charlie Hebdo initiiert hat, vor einigen Jahren eine Petition zum Verbot von Front National. Später haben die einen Mitarbeiter gefeuert, der zu plumpen antisemitischen Anspielungen neigte. Das war eben keine Religionskritik, auch keine ätzende Religionskritik, wie man sie bei Charlie Hebdo vertritt, sondern das war einfach Rekurs auf dem Ressentiment. In ihrer Auseinandersetzung mit dem Islam und Mohammed haben die nie auf Ressentiments rekurriert, sondern haben sich über die Empfindlichkeit von den Islamisten und von den Fundamentalisten lustig gemacht. Und das ist ja auch gerade das, was die so erzürnt hat, die Fundamentalisten. Gerade so Leute wie die, aus deren Kreisen jetzt vermutlich die Attentäter kommen, sind damit gemeint. Ein Beispiel ist eine Zeichnung, die groß in Charlie Hebdo stand und die zu diesen Mohammed-Karikaturen gehört, wo der Prophet dargestellt ist und auf eben diese Leute, auf diese Fundamentalisten gemünzt sagt, es ist ziemlich hart, von Arschlöchern verehrt zu werden.
Soweit Lutz Meier, stern.de mit Meiers Medienblog. Jetzt, wie angekündigt, auch das vollständige Interview mit Kurt Westergaard, aufgenommen am 8. September 2010 mit Eleni Klotzikas am Rande der Preisverleihung M100.
Aber, und das ist zweifelsohne der Höhepunkt gewesen, war die Medienpreisverleihung an den dänischen Karikaturisten, der 2005 die mittlerweile ja nun berühmt gewordenen Mohammed-Karikaturen mitgezeichnet hat. Kurt Westergaard, der also wirklich von Bodyguards umstellt war. Es kreisten während dieses Interviews, man hört es an einer Stelle, glaube ich, ganz gut auch Hubschrauber. Hören wir mal, was er zu seiner aktuellen Bedrohungslage gesagt hat.
Also einer meiner Grundfühlungen ist Wut gewesen. Ich wurde wütend, als ich gedroht wurde. Ich habe ja nur meine Arbeit gemacht. Und ich habe nur eine unserer demokratischen, sehr wichtigen Prinzipien, also die Äußerungsfreiheit, verteidigt. So. Ich habe ein gutes Gewissen. Und ja, so wir leben ein ganz gutes Leben und wir haben mit diesen jungen Agenten zu tun und meine Frau, sie sagt, sie sind ja den Traum einer Mutter was einen Schwiegersohn betrifft, wir sind sehr gut bewacht. Eine der PET-Leute hat gesagt, nächstes Mal Präsident Obama nach Dänemark auf Staatsbesuch kommt, dann kann er hier wohnen. Und dann können wir auf einem kleinen Schloss in nahe Kopenhagen, Marienburg, leben. Vielleicht erinnern Sie sich, dass es in Chicago, in den Vereinigten Staaten, wurde einige Leute arrestiert. Die hat geplant einen Angriff auf Jyllandsposten.
Würden Sie wieder Mohammed-Karikaturen zeichnen?
Ja, ich glaube, wenn es aktuell ist. Aber es ist nicht aktuell jetzt. Also ich arbeite mit meinen Zeichnungen. Man kann sie fabulierende Zeichnungen machen und Aquarellen. Das geht sehr gut.
Also die Religion ist jetzt für Sie kein Tabu als Thema der Karikatur?
Also ich bin ein Atheist, und aber natürlich will ich meine Erbe nicht versagen. Ich bin ein protestantischer Atheist.
Wie sahen denn diese Morddrohungen aus? Können Sie das ein bisschen beschreiben? Wie haben die Sie erreicht?
Die Zeitung und ich, wir haben immer Morddrohungen bekommen. Aber alles wird von der PET, also den Geheimdienst, hantiert. Ich fühle mich ganz, ganz sicher.
Immer noch? Bekommen Sie immer noch Morddrohungen oder hat das jetzt aufgehört?
Zurzeit hat es auch gehört. Aber jetzt publiziere ich mit einem Journalist ein Buch über mein Leben. Vielleicht kennen Sie auch Flemming Rose, der Kulturredakteur Jyllandsposten. Er publiziert auch ein Buch. So, wir denken, will es noch einmal starten. Also beginnt das ganze Situation noch.
Also Sie haben auch keine Furcht davor, wieder sich in die Arena zu stellen auch und möglicherweise wieder das neu entflammen zu lassen, diesen Konflikt?
Bevor man Satire macht, dann muss man ja immer meiner Meinung nach eine Provokation erleben. Und ich versuche auf friedliche Weise mit Muslimen zu sprechen, aber es ist sehr schwierig. Also ich bin stigmatisiert, man will mit mir nicht sprechen. Ich möchte gern mit den Muslimen sprechen, aber es ist nicht möglich zur Zeit. Ich wollte erklären, dass ich kein Problem mit anderen Religionen habe. Ich habe keine Religion selbst. Und ich würde immer dafür kämpfen, dass Leute ihre Religion in Frieden haben kann. So, ich habe kein Problem. Aber ich habe ja nur Problem mit diesem Variante Islam, also der, was wir nennen, der Islamismus. Also die Terroristen als spiritueller Ammunition und Sprengstoff.
Wenn Sie sagen, dass Sie mit den Muslimen nicht sprechen können, dann sind das doch nicht die Muslime. Gibt es da nicht liberale Muslime, mit denen Sie darüber sprechen konnten?
Ja, es gibt doch tolerante Muslime, absolut. Aber was enttäuscht mich am meisten, glaube ich, ist, dass ich von meiner eigenen Klasse, man kann sie vielleicht die intellektuelle, kreative Klasse nennen, das habe ich sehr, sehr kleine Sympathie oder Solidarität bekommen. Das ist ein Problem, glaube ich. Also diese Leute, sie sind ja sehr von der Äußerungsfreiheit sehr auch abhängig. Also sie leben davon. Sie schreiben Bücher, sie publiziert und machen Filme und sowas. Aber keine Unterstützung faktisch. Ja. Vielleicht wollen sie, betrachteten sie die Muslimen als eine gedrohte Minderheit. Aber das ist ja nicht das ist ja nicht die Wirklichkeit. Also in Dänemark haben wir 200.000 Muslimen und sie haben viele Kräfte und sie können sich auch äußern und ich möchte gern mit Ihnen sprechen, aber das ist nicht möglich.
Okay, Herr Westergaard, okay. Wir erwarten jetzt die Karte.
Das Interview.
Müssen Sie nicht Ihre Anzündung zu